Von meiner Seite auch nochmal ein frohes neues Jahr an euch alle, ein gesegnetes neues Jahr. Ein Jahr, wo ihr wirklich auch erlebt, wie Gott in eurem Leben da ist, gegenwärtig ist und am Wirken ist. Und dazu soll eben auch immer so ein Einstieg auch dienen mit der Jahreslosung. Nicole hat das schon gesagt in der Einleitung, das ist das, worum es heute gehen soll, dass wir uns mit diesem Text der Jahreslosung beschäftigen wollen. Bevor wir da einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen und Gott dazu einladen, selbst zu uns zu sprechen. Jesus Christus, danke, dass wir das Jahr mit dir starten dürfen. Dass wir wissen dürfen, an jedem Tag dieses Jahres bist du schon da. Dass wir nicht zweifeln müssen, ob das so ist, sondern dass wir das feste Vertrauen haben dürfen, dass es so ist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch diesen ersten Sonntag des Jahres dazu nutzt, Herr, dass du zu uns sprichst. Aber dass das nicht etwas ist, was sofort wieder verblasst wie so viele andere Vorsätze, sondern dass dein Reden uns begleitet durch das ganze Jahr. Gebrauche deine Worte heute aus deiner Bibel, aus deinem Wort, um zu uns zu sprechen und uns vielleicht etwas bewusst zu machen, was unser Leben verändern darf. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Woran stellst du fest, dass du alt geworden bist? Ich sage das mal so ganz hart und knallhart, die Realität aussprechen, wie sie ist. Vielleicht, wenn der Rücken knackt, wenn man aufsteht. Ja. Wenn die Muskeln zwicken, ne? Wenn andere Wehwehchen dazukommen. Es gibt noch andere Hinweise. Ich habe das letztes Jahr im Sommer gemerkt. Oh ja. 35. Verfallsdatum überschritten, alt geworden. Wisst ihr, woran ich das gemerkt habe? Wir haben ja unseren schönen Tellberg vor dem Haus. Wir haben ja ein grünes Paradies bei uns, das im Sommer nicht immer so paradiesisch war, weil dort eine Gruppe von Jugendlichen terrorisiert hat, bis nachts hinein Musik gehört hat. Das ist jetzt aber auch gar nicht das Thema, also sie sind schon ein Thema, nämlich das, was sie gehört haben. Wisst ihr, was ich da gehört habe? Musik aus meiner Jugend, aus den 90ern, die Jugendliche heute hören als Retro-Musik. Das zeigt dir, dass du alt bist. Also, als ich jugendlich war, haben meine Eltern in Hessen, gibt es verschiedene Rundfunksender, HR1 bis 4 und HR4 war Oldie-Sender. Und ich wette, diese Musik aus den 90ern läuft mittlerweile bei HR4 auf dem Oldie-Sender. Das ist meine Befürchtung. Daran merkt man, dass man alt wird, wenn die Musik aus der eigenen Jugend mittlerweile von den Jugendlichen als Retro-Musik gehört wird, als etwas aus ferner Vergangenheit. Das war bei uns auch. Wir haben aus Spaß als Jugendliche auf Freizeiten, auf Klassenfahrten von der Klasse aus Schlagermusik gehört, die Musik unserer Eltern. Aber plötzlich tauchte aus den Lautsprechern, und man sieht es ja immer wieder auch, die 90er sollen zurück sein. Snap, Dr. Alban und wie sie alle damals hießen, all die Musik von damals. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wer von euch ist die, die in meiner Altersstufe sind? Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Ihr habt das vielleicht noch vor Augen. Die 90er, eine ganz besondere Zeit. Natürlich besonders für mich, weil ich damals jugendlich gewesen bin, frisch, munter, das ganze Leben noch vor einem. Aber es war auch geschichtlich eine interessante Zeit. Damals hat einer 92 dieses Buch geschrieben, Fukuyama. Das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte. Seine These war, nach dem Fall des Ostblocks, und damit fingen die 90er ja an, dass die Sowjetunion implodiert ist, nach dem Fall des Ostblocks wird sich die westliche liberale Gesellschaft durchsetzen und die Welt wird auf eine neue Friedensepoche zugehen, wie sie sie noch nie gesehen hat. Und dieses Wachstum und diese Freude und dieser Friede wird nie aufhören. Weil es gibt keine Konkurrenz mehr zum Westen. Alles andere hat versagt und alles wird gut werden. Das ist so ganz überspitzt gesagt seine These. In den 90ern haben wir auch Begriffe definiert wie Spaßgesellschaft. Das tauchte damals so auf. Love Parade ist ein Begriff, damals voll riesig, ein riesen gigantisches Spektakel in Berlin. Es gab viel durchgeknallte Musik. Ich habe mir mal so zum Spaß einige Charts aus den 90ern nochmal angeguckt. Bands, die ein Lied rausgebracht haben, von denen man nie wieder was gehört hat. Ganz viel verrückte Musik. Es gab wirtschaftliches Wachstum. in den USA vor allem, die haben die Welt angetrieben mit dem Wirtschaftswachstum, aber auch in Deutschland, Ende der 90er. New Economy, vielleicht sagt euch das noch was, Aktienwahnsinn, wo man dachte, Wirtschaftswachstum wird nie aufhören, das wird immer so weitergehen, wir können davon leben, dass wir mit Aktien handeln und es wird alles gut, es wird alles super. Aber was ist dann passiert? Die 90er endeten mit zwei Ereignissen. Das eine ist, die Aktienblase platzte, und zwar brutal. Und für einige war das echt heftig, wie viel Geld sie da verloren haben. Und das zweite ist natürlich 9/11, 2001. Damit waren die 90er offiziell komplett vorbei. Alles, was an Illusionen da gewesen ist, über eine friedliche neue Welt, ist komplett zusammengebrochen. So aus dem Rückblick, natürlich verklärt man so einiges, fühlten sich die 90er ziemlich unbeschwert an für mich. Es war eben das Gefühl, wirklich, Friede kann anhalten. Aber wir haben gesehen, das war nicht so. Und ich weiß nicht, wie ihr Jugendliche, vielleicht können wir auch, ich bin heute Abend bei euch, vielleicht können wir auch da nochmal drüber reden, aber ich weiß nicht, wie ihr eure Gegenwart empfindet oder wie ihr als etwas Ältere die Gegenwart empfindet. Was für Gefühle wir mitbringen für die Gegenwart jetzt, wovon sie bestimmt ist. Vielleicht kann mal jemand von euch oder zwei oder drei Schlagwörter rein. Was verbindest du mit der Gegenwart, so am Anfang dieses Jahres? Was verbindest du, wenn du nach vorne schaust, mit Gefühlen? Was ist in dir drinnen? Was würdest du sagen? Was prägt diese Zeit jetzt? Neuer Nationalismus, zum Beispiel. Was noch? Unsicherheit. Ja, was noch? So genau. Was habt ihr noch für Gefühle, wenn ihr an diese Zeit denkt? Hektik, okay. Nochmal was? Misstrauen, ja. Chancen auch, okay. Aber ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben für mich, die ich hier so, die man so in den Medien auch mitbekommt, in der Gesellschaft rumschwirren. Fake News. Wem kann ich noch glauben? Haben wir jetzt wieder mit der Spiegel-Affäre, wo einer sich Geschichten ausgedacht hat. Einfach ausgedacht. Und die wurden mit Preisen überhäuft. Was kann ich glauben? Populismus, Nationalismus, Handelskriege, Mauern an Grenzen, Flüchtlingskrise, Syrien und Iran und andere Länder, Klimawandel, Feinstaub, Verunsicherung. Das waren so ein paar Schlagworte, die ich mir aufgeschrieben habe, die man zu Recht sagen kann, ja, das prägt wahrscheinlich unsere Zeit. In diese Zeit, in der wir jetzt leben, die geprägt ist von Herausforderungen, die groß sind, die geprägt ist manchmal von großem Streit, wenn ihr das mitbekommt, auch in der Politik, von Spaltungen, wo Gruppen sich voneinander entfernen, anstatt miteinander zu reden. In diese Zeit spricht der Vers, der als Jahreslosung für dieses Jahr ausgelost wurde. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Und ich finde, es ist ein Vers, der sehr gut in unsere Zeit hineinpasst. Und die werden ja immer schon ein paar Jahre im Voraus ausgelost. Das heißt, das ist nicht etwas, was man raussucht, was könnte in unsere Zeit passen, sondern das ist etwas, was früher ausgesucht worden ist und ausgelost wird. Und es passt einfach in dieses Jahr. Und ich hoffe, dass unser Jahr davon geprägt sein wird, dass jeder von uns bestrebt ist, Frieden zu suchen und nachzujagen. Nicole hat erwähnt, der Vers steht in Psalm 34. Psalm 34 ist ein Psalm von David. David war auf der Flucht vor Saul. Er hat da angefangen mitzubekommen, dass Saul ihm nach dem Leben trachtet. Und David haut ab mit einer Gruppe von Menschen, die sich ihm anschließen, und Saul verfolgt ihn. David ist auf dem Weg in die Guerilla-Opposition, Untergrundkämpfer. In Höhlen leben, im Bergland sich verstecken, immer wieder hier Kämpfe haben und hier sich zurückziehen. Und er kommt in diesem, der Psalm geht darum, in dieser Situation zum Philisterkönig Abimelech und will dort Unterschlupf finden. Und die Leute sagen ihm, da ist David. Er ist bekannt.
Sie sagen, das ist der, von dem die Menschen sagen, Saul hat Tausende geschlagen, David hat Zehntausende erschlagen. Er ist bekannt. Und David kriegt es mit der Angst zu tun, als er merkt, die Leute kennen mich hier. Was werden die jetzt mit mir machen? Werden die mich ausliefern? Und er hat eine Methode jetzt, damit umzugehen. Er stellt sich bekloppt. Er stellt sich irre. Der Text redet davon, dass er mit dem Sabba quasi durch den Bart dann runterfahren lässt und dass er wahrscheinlich dann irgendwie wie so ein Verrückter dann durch die Straßen läuft, um zu zeigen, von mir geht keine Gefahr aus. Ich soll der große David sein? Nein. Und der König sagt auch, dieser Irre soll David sein und schickt ihn weg. Und David schreibt dann, als er mitbekommen hat, ich bin aus dieser gefährlichen Situation entkommen, er schreibt diesen Psalm 34. Ein schöner Psalm. Ein guter Psalm. Und in diesem Psalm taucht dieser Vers auf. Das ist eine Hälfte von Psalm 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, dass drei Elemente diesen Psalm ausmachen. Wenn man das genau anguckt, sieht man Suche, Frieden und Jagen. Drei Sachen, um die es heute gehen soll, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Wir haben hier einmal den Frieden. Der Frieden steht im Mittelpunkt. Denn der Frieden ist der Hauptteil dieses ganzen Satzes. Und die beiden anderen Sachen sind bezogen auf den Frieden. Suche den Frieden und jage dem Frieden nach. Und deshalb wollen wir das auch in dieser Reihenfolge uns anschauen. Wir fangen mit dem Frieden an. Shalom. Vielleicht kennt ihr den Begriff. Das ist das hebräische Wort, das hier für Frieden benutzt wird. Shalom. Frieden. Was verstehst du unter Frieden? Jetzt für dich, wenn man sagt Friede, was verbindest du mit Friede? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Innere Ruhe, okay. Sicherheit, ja. Heile Beziehungen, okay. Gemeinschaft, okay. Das Erste, was ich mit Frieden verbinde, ist, es gibt keinen Krieg, oder? Ich meine, das ist vielleicht für uns jetzt mittlerweile nicht mehr so im Mittelpunkt, weil wir als Deutsche es nicht mehr gewohnt sind, dass es Krieg gibt. Das sind wir einfach nicht mehr. Wenn du in Regionen gehst, wo es Krieg gibt, wenn man von Frieden redet, ist es für die klar, die Waffen hören auf zu schießen. Da geht es nicht um heile Beziehungen oder andere Sachen, da geht es erst einmal um das Existenzielle, Krieg ist weg. Das ist Frieden. So würde ich das erstmal verstehen. Aber es ist richtig. Frieden ist mehr als nur das Schweigen der Waffen, denn es gibt ja auch Waffenstillstand, da gibt es auch keine Angriffe, keine Attacken und trotzdem ist Waffenstillstand nicht Frieden. Frieden ist mehr. Und so haben das auch die im Alten Testament verstanden. Was ist Shalom, biblisch gesehen? Was ist Frieden, biblisch gesehen? Im Paradies, im Garten Eden war Shalom. In der Ewigkeit, wenn Gott sein Herrschaftsreich hier aufbaut, und wenn er regiert, wird Shalom sein. Da, wo Gott ist, da ist Shalom. Da ist Frieden. Und ihr habt recht, es ist eben dieses auch mehr als nur kein Krieg, sondern Frieden ist ein harmonisches Miteinander in allen Beziehungen. Ein Friede mit mir selbst, ein Friede mit Gott und ein Friede mit dem, was mich umgibt, mit meinen Mitmenschen, mit meiner, vielleicht auch mit der Natur. Friede bedeutet, biblisch gesehen, eine Zeit, ein Raum, wo ich Mensch sein darf. Wo ich nicht herausgefordert bin, um das Nötigste zu kämpfen, sondern wo ich Mensch sein darf. Wo ich mich entfalten kann, wo ich reifen kann, wo ich auch heilen kann, wenn es vorher nicht gut gewesen ist. Es ist also nicht nur ein negativ beschriebener Zustand, das Fehlen von Streit und Krieg, sondern ein positiver Zustand, der es mir erlaubt, als Mensch vorwärts zu gehen und der es erlaubt, dass jeder Einzelne gefördert wird. Ich habe mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, die das deutlich machen sollen, die auch zeigen sollen, diese Bandbreite von Shalom aus 1. Mose. Ist einfach aus dem Zusammenhang gerissen, aber trotzdem. Weiter fragte er sie, geht es ihm gut? Sie entgegneten, ja, es geht ihm gut. Aber da kommt gerade seine Tochter Rahel mit der Herde. Hier kommt Shalom vor. Ist vielleicht überraschend. Da steht im Hebräischen Shalom. Es geht ihm gut. Also auch da zu zeigen, es ist mehr eben als nur Friede allein in dem Sinne, dass da kein Krieg ist, sondern es geht auch darum, wie ein Mensch sich fühlt, wie es ihm geht, in was für einer Situation er ist. Levitikus, 3. Mose. Ich schaffe Frieden im Land. Ihr legt euch nieder und niemand schreckt euch auf. Ich lasse die Raubtiere aus dem Land verschwinden. Kein Schwert kommt über euer Land. Sicherheit, eine Geborgenheit. Da, wo Frieden ist, da ist Ruhe. Da muss ich nicht Angst haben, auf die Straße zu gehen. Da muss ich nicht Angst haben, von Tieren zerrissen zu werden. Jesaja, das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein. Der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Nochmal dieser Friede als ein Ort der Ruhe, der Geborgenheit. Das ist also Friede. Friede ist der Zustand, so wie Gott die Welt sehen würde, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte. Friede ist der Zustand der Welt, so wie Gott sie sieht, was er in ihr sehen kann, an Möglichkeiten, an dem, was hier möglich wäre. Und Shalom, Friede ist der Augenblick, wo das, was Gott sieht, an Möglichkeiten, wo das Wirklichkeit geworden ist. Das kann manchmal eine längere Epoche sein. Das kann manchmal ein ganz kleiner Augenblick sein. Du mit deinen Kindern, ihr knuddelt im Bett. Das kann ein Augenblick des Friedens sein. Du mit deiner Frau, ihr genießt das miteinander. Das kann ein Augenblick des Friedens sein. Oder mit deinem Mann. Mit Freunden, in der Gemeinde. Es kann auf vielen verschiedenen Ebenen sein. Dort, wo die Welt so ist, wie Gott sie möglich sieht. In ihren Potenzialen, in ihren Möglichkeiten. Es ist aber klar, da müssen wir realistisch sein, vollständigen Frieden, so wie Gott ihn sieht, wird es bei uns nicht geben. Das gab es vor dem Sündenfall, wie gesagt, und das wird es geben, wenn Jesus wiederkommt, um sein Friedensreich aufzubauen. Aber jetzt gibt es das nicht. Und darum, und das hat David auch richtig erkannt, brauchen wir die Aufforderung. Suche. Bakas, suche. Suche den Frieden. Mach dich auf den Weg. Das Suchen bedeutet nach etwas trachten, nach etwas streben. Bemüht darum zu sein, etwas Wirklichkeit werden zu lassen. Dieses Suchen könnte vielleicht einen Künstler beschreiben, der ein Bild vor Augen hat und er danach trachtet, dieses Bild Wirklichkeit werden zu lassen auf der Leinwand. Oder ein Fotograf, der auf der Suche ist nach einem schönen Motiv, der durch die Stadt geht und sucht, was er abbilden kann. Es könnte ein Leiter sein, ein Führer, der eine Vision hat und danach bestrebt ist, diese Wirklichkeit werden zu lassen. Also etwas Wirklichkeit werden zu lassen, was man vor Augen hat, das ist dieses Suchen, dieses Streben. Und das zweite, Radak, ist Nachjagen. Das beschreibt einen Jäger. Jemand, der auf dem Weg ist, Beute zu machen. Der etwas nachstellt, hartnäckig daran bleibt. Der vielleicht stundenlang laufen muss, um dieses eine Wild zu erlegen, mit dem er seine Familie ernähren kann. Und der nicht aufgeben darf, weil das Leben seiner Familie davon abhängt. Das ist das Nachjagen, bis das Ziel erreicht ist. Eine Hartnäckigkeit auch da drin, in diesem Nachjagen. Suchen und Nachjagen in diesem Vers sammeln sich um den Frieden und klammern ihn ein mit einer ähnlichen Bedeutung. Beides meint im Grunde das Gleiche. Auf dem Weg sein. Etwas tun. Tu was. Das ist David, was David hier zuruft. Tu was, damit Friede Wirklichkeit wird. Sie sind aktiv. Sie erfordern mein eigenes Handeln. Sie werden nicht von alleine kommen. Suchen und nachjagen, das geschieht nicht auf der Couch zu Hause, sondern da muss ich aufstehen. Da muss ich etwas tun. Nicole hat es auch gesagt, Friede wächst, oder Friede kommt nicht von allein. Friede ist etwas, was bewahrt werden muss. Man kann so sagen, Friede wächst nicht auf Bäumen. Friede kommt nicht einfach von nichts. Aus der Wissenschaft kennen wir den Begriff der Entropie. Das ist ein Fachbegriff, der meint, dass alles Materie dazu neigt, zu zerfallen. Wenn du diese Blume anschaust, ist sie echt? Ich gehe mal davon aus. Wenn du sie hier stehen lässt, sie wird nicht besser werden, sondern sie wird zerfallen. Wenn du Obst irgendwo hinlegst, wird es nicht besser werden, sondern es wird zerfallen. Alles Materie neigt dazu, zu zerfallen, auseinanderzugehen. Das ist Entropie. Und so könnte man sagen, gibt es auch eine gesellschaftliche Entropie. Wenn du die Gesellschaft sich selbst überlässt, ohne dass man bewusst eingreift, ohne dass man aktiv handelt, neigt sie dazu, zu zerfallen. Frieden wächst nicht auf Bäumen. Friede muss erarbeitet und bewahrt werden. Der Streit kommt von alleine, aber Friede muss erkämpft sein. Und Friede ist denkbar auf verschiedenen Ebenen. Ich habe mal ein paar zusammengefasst hier. Friede ist denkbar auf einer globalen Ebene. Weltweiter Friede haben wir nicht, hatten wir nie, werden wir erst haben, wenn Jesus wiederkommt. Friede ist denkbar auf einer nationalen Ebene, in unserem Land Frieden. Zwischen Ländern Frieden. Das gibt es. Friede ist denkbar auf einer regionalen Ebene. Das Ammerland, unser Bundesland, so in dieser Region. Friede ist denkbar auf einer kommunalen Ebene. Gemeinde Apen. Friede ist denkbar auf einer sozialen Ebene. Im Umgang mit anderen Menschen. Ich im Kontakt mit anderen Menschen. Friede ist denkbar auf einer ganz persönlichen Ebene. Und wenn man sich das so anguckt, der Maßstab des Friedens nimmt immer mehr zu, je weiter wir in die Welt hinausgucken, von mir persönlich hin zur Welt. Aber meine Einflussmöglichkeiten nehmen ab. Was kann ich zum Weltfrieden beitragen? Da gibt es ja diesen Scherz, dass die Schönheitskönigin immer dann, gibt es ja einen Film dann, was wünschst du dir noch? Ja, dies und das und Weltfrieden. Und dann ist das alles gut. Nein. Meine Möglichkeiten dafür, auf dieser Welt Frieden zu finden und für Frieden zu sorgen, sind sehr begrenzt. Da mache ich mir keine Illusionen. Je näher ich an mich persönlich herankomme, umso größer werden aber meine Einflussmöglichkeiten. Und deshalb beginnt Frieden bei mir selbst. Frieden mit mir selbst. Wer bin ich? Wieso bin ich? Wozu bin ich? Wie bin ich? Fragen, die ich beantworten muss, wenn ich wirklich Frieden mit mir selbst haben will. Der Schlüssel dazu ist, dass ich Frieden mit Gott finde. Dass ich mir von ihm die Antworten darauf geben lasse. Denn ich brauche eine zuverlässige Quelle dafür, damit ich nicht auf falschen Antworten aufsitze. Gott ist eine zuverlässige Quelle. Ich kann mich selbst ganz massiv täuschen über mich. Ich kann so viele blinde Flecken haben über mein Leben, dass wenn man so manchmal auf Facebook diese Sachen sieht, finde dich selbst und erforsche dich selbst und bla 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 bla, das ist bla 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 bla. Die Antworten finde ich nicht in mir selbst, weil ich nicht zuverlässig bin. Die Antworten finde ich bei Gott. Ich finde sie auch nicht bei anderen Menschen, weil sie auch unzuverlässig sind. Da haben sie keinen Bock, mir die Wahrheit zu sagen, weil sie denken, ich halte sie nicht aus. Da wollen sie sich einschmeicheln, weil sie sich was erhoffen. Ich finde keine zuverlässigen Antworten bei anderen Menschen, selbst wenn sie bemüht sind. Zuverlässige Antworten finde ich bei Gott. Jesus, wie siehst du mich? Und wenn ich meine Antworten mit denen von Gott abgleiche, dann finde ich Frieden. Und das ist die Grundlage für alles andere. Und das ist kein Ego-Trip. Ego-Trip ist es dann, wenn ich dabei stehen bleibe. Aber es ist kein Ego-Trip, wenn ich dann mit diesen Antworten in die Welt hinausgehe, in das Du, in die Beziehung mit anderen Menschen, in diese nächste Ebene, mit Familie. Wer bin ich in der Familie? Wie sehen unsere Beziehungen aus mit Eltern, mit Kindern? Freunde, Arbeitsplatz, Schule, Verein, Gemeinde. Dass ich lerne, Verantwortung zu übernehmen für meine Beziehungen. Dass ich Friedensstifter werde in den Beziehungen, in denen ich stehe. Und wenn ich die Antworten auf meine persönlichen Fragen gefunden habe, werde ich auch die Antworten finden oder habe den Zugang dazu, Antworten zu finden für die anderen Fragen in der Beziehung zu anderen Menschen. Um auch zu sortieren zu können, wo muss ich mich einmischen? Wo muss ich mich einbringen? Aber wo muss ich mich auch vielleicht abgrenzen? Was stiftet Frieden in dieser Situation? Wo ist Einsatz gefragt? Wo ist Abstand gefragt? Dass ich das Ziel vor Augen habe, Frieden, Gottes Frieden in diese Welt hineinzutragen, aber dann die Antworten darauf finde, was bedeutet das ganz konkret jetzt in den Situationen, in denen ich bin? Wie kann mein Beitrag dazu aussehen, dem Frieden Gottes in dieser Welt Raum zu schaffen? Da gibt es kein Schema. Da gibt es keine Anleitung, die ich befolgen kann und dann wird alles gut. Sondern da gibt es Gottes Geist, der mich führen und leiten muss. Gottes Geist, der mir das in jeder Situation neu aufzeigen muss. Und da gibt es auch Scheitern. Das verfolgt uns Schritt für Schritt, dass wir scheitern, dass wir Frieden nicht finden, dass wir vielleicht sogar für Unfrieden sorgen. Und dann besteht die Möglichkeit zum Neustart, dass wir neu versuchen und wir sollten immer die Möglichkeit zum Neustart geben. Manchmal brauchen wir Zeit. Manchmal funktioniert das nicht sofort. Aber es sollte das Ziel sein, das wir vor Augen haben. Manchmal gibt es aber auch keinen Neustart. Manchmal ist es so, dass kein Frieden möglich ist. Jesus sagt, soweit es euch möglich ist, haltet Frieden. Aber wir sollten den Frieden suchen und ihn nachjagen. Ich habe noch ein paar Stellen mitgebracht. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Da ist der Auftrag und die Begrenzung gleich dabei. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi, mein persönlicher Friede. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes in der Beziehung zu anderen. Seid dankbar. Strebt voller Eifer und mit nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Soweit es möglich ist, haltet Frieden, suche Frieden und jage ihm nach. Ich möchte noch eine Passage vorlesen aus dem 1. Petrusbrief. Petrus zitiert nämlich diesen Psalm in einem seiner Briefe und geht auch darauf ein, wo es auch um den Frieden geht. 1. Petrus 3, ich lese die Verse 8 bis 12. Das sagt er zu der Gemeinde oder zu den Gemeinden, an die er schreibt. Endlich aber seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und brüderlicher Liebe, seid barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Es heißt nämlich, wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute, er suche Frieden und jage ihn nach. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen. Aber das Antlitz des Herrn richtet sich gegen die Bösen. Nimm dich selbst nicht so wichtig, sagt Petrus hier. Finde Frieden mit dir, aber überhöhe deine Bedeutung nicht. Nimm den anderen wichtig und achte ihn nicht gering. Nimm dein eigenes Verhalten wichtig und sei bereit, dafür gerade zu stehen. Nimm den Weg des anderen zu dir wichtig und weise ihn nicht ab, wenn er zu dir kommt, wenn du merkst, er will diesen Weg finden mit mir. Lass deine Wut und deinen Schmerz bei Gott, wir haben das. Und wir dürfen das aussprechen, aber wir sollen es bei Gott lassen. Und lass dir von Gott Segen geben, den du anderen zusprichst. Welche Person ärgert dich momentan so richtig? Welche Person nervt dich gerade so richtig? Welche macht dich wütend, wenn du an sie denkst? Über welche Person sagst du, mit der will ich nichts zu tun haben? Der will ich nicht begegnen, mit der will ich nicht reden. Am liebsten würde ich sie nie wiedersehen. Jeder von uns hat solche Menschen in seinem Leben. Mehr oder weniger stark. Ich möchte dich herausfordern, in diesem neuen Jahr, in diesem Monat, vielleicht jeden Tag, diese Person zu segnen in deinen Gebeten. Nichts mehr. Jeden Tag einen Segen auszusprechen über diese Person. Wenn du das nicht kannst, dann merkst du, da musst du noch an einigem arbeiten. Da musst du Gott dich bitten, dass er dein Herz verändert. Dass er an dir anfängt zu arbeiten, dass du in der Lage dazu bist. Dann ist das vielleicht die erste Herausforderung. Dass du einen Monat für dich betest, dass Gott dein Herz verändert und den nächsten Monat für die Person. Aber sprich einen Segen aus über die Menschen, die dich ärgern. Ganz bewusst. Sei ein Segensbringer. Und lass dich dann überraschen von dem, was das mit dir macht. Ich bin überzeugt, es wird dich verändern. Es wird dich nicht so lassen, wie du bist. Sprich einen Segen aus über einen Menschen, der dir furchtbar auf die Nerven geht. Jeden Tag. Wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Friedensmahl. Wir kommen hier zusammen nach vorne. An den einen Tisch von Jesus Christus. Und das ist wie in der Familie. Zum Essen kommen wir zusammen. Das sollte so sein, egal wie sehr wir uns nerven. Und das ist der Platz, wo wir auch die Möglichkeit haben, dem anderen ins Gesicht zu sehen. Wo wir ihm nicht aus dem Weg gehen können. Dafür ist auch das Abendmahl da. Dass ich dem anderen nicht aus dem Weg gehe, sondern dass ich mich dem stelle. Und ich möchte dich dazu ermutigen, diesen Tisch des Friedens zu nutzen. Dass du Frieden mit dir selbst findest, wenn du hingehst, aber dass du auch überlegst, wo ist Frieden mit anderen nötig. Lass dich nicht abhalten, zum Abendmahl zu kommen, wenn du das Gefühl hast, da muss ich noch was klären. Das ist okay. Aber nutze die Gelegenheit, vielleicht Sachen zu klären. Vielleicht hast du hier mit jemandem im Raum etwas zu klären. Das Abendmahl ist auch dafür da. Das wird eine Weile gehen und wir werden Lobpreiszeit haben. Du hast die Möglichkeit, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, kann ich dich einfach kurz segnen? Kann ich dir was Gutes zusprechen? Können wir was ansprechen? Können wir miteinander beten? Was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Was nicht gut wäre, ist, wenn du merkst, da ist etwas in mir, ich will und muss das klären, aber ich mache es nicht. Das ist nicht gut. Nutze die Gelegenheit, mit Gott was zu klären, mit dir was zu klären, mit anderen, während des Abendmahls und während der Lobpreiszeit. Wenn du hier etwas klären willst, dann warte nicht bis später, sondern suche den Frieden und jage ihm nach. Lass mich ein Gebet sprechen, dann gehen wir zum Abendmahl über. Lass uns darauf einstellen, was hier passiert, dass wir uns auf Gott einlassen wollen, auf das, was er für uns getan hat. Jesus Christus, danke, dass du uns diese Gelegenheit gegeben hast, das Abendmahl miteinander zu feiern und dass du uns herausgefordert hast, das regelmäßig zu tun. Es ist dein Tisch, wir kommen alle gemeinsam zu diesem Tisch und da, wo du bist, ist Friede. Und wir haben die Gelegenheit auf diesen Frieden, wenn wir wirklich an deinen Tisch kommen, Platz nehmen und bei dir das abgeben, was Unfriede in unserem Herzen ist und zwischen uns ist. Und wenn wir diesen Weg zueinander aufsuchen, die wir alle gemeinsam bei dir sind in diesem Augenblick. Bitte dich, Herr, dass du uns die Herzen anrührst, unseren Verstand anrührst, unseren Willen anrührst, dass du uns als ganzen Menschen anrührst durch das, was wir hier tun. Dein Wille ist, Herr, dass wir Frieden finden miteinander. Das hast du vor Augen, das ist die Vision, die du für uns Menschen hast. Hilf uns bitte, das umzusetzen, das zur Wirklichkeit werden zu lassen, dass dein Friede in unseren Herzen regiert. Darum bitte ich dich, Jesus, für heute und für dieses Jahr und für unser ganzes Leben. Amen.